Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir reisen zurück in das Jahr 2001 in die bayerische Provinz. Es ist der 13. Oktober. Noch ahnt hier niemand, dass an diesem Abend ein bizarrer Justizskandal seinen Anfang nehmen wird. Der Landwirt Rudolf Rupp sitzt wie so oft in seiner Stammkneipe, vor ihm ein Weißbier, es werden an diesem Abend noch einige folgen. Nach Mitternacht verlässt er die Kneipe und verschwindet spurlos. Und mit diesem spannenden Kriminalfall sind wir schon mittendrin in einer neuen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Warum gestehen unschuldige Morde? Warum haben wir alle, und damit meine ich alle Hörerinnen und Hörer, falsche Erinnerungen? Ich bin Anne Baum und mir gegenüber sitzt Andreas Alves. Andreas, du kennst den Fall besonders gut, denn du warst damals ja Polizeireporter.
Ja, Anne, der Fall ging gleich zweimal in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das erste Mal, weil die gesamte Familie gestand, den Landwirt ungewöhnlich bestialisch umgebracht zu haben. Und das zweite Mal, als herauskam, dass von den ganzen Geständnissen absolut kein Wort stimmte.
Erzähl mal, was haben die denn gestanden, was sich später als Fake entpuppte?
Also der Fall begann damit, dass Rudolf Rupp, ein kräftiger Typ, 52 Jahre alt, ziemlich cholerisch, von seiner Frau als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei ermittelte und ein paar Monate später gestanden Rupps Frau, seine zwei Töchter und der Verlobte der einen, Rupp, ermordet zu haben. Es gibt übereinstimmende Aussagen, wonach der Verlobte ihm ein Vierkantholz ins Knick schlug, wie die Töchter und die Ehefrau ihn anfeuerten, wie sie die Leiche dann zersägten und sogar an die Hunde verfütterten.
Und das haben die alles zugegeben, obwohl nichts davon der Wahrheit entsprach. Das ist ein krasser Fall. Aber es ist ja wirklich so, dass falsche Geständnisse selbst gar nicht so selten sind. Es gibt eine Umfrage unter Gefängnisinsassen. Jeder vierte dieser Umfrage gab an, mal ein falsches Geständnis abgelegt zu haben. Allerdings reden wir da eher von kleineren Delikten wie zum Beispiel Diebstahl.
Ja, aber es gibt noch eine weitere Studie und die hat Fehlurteile in Deutschland untersucht. An denen waren zu 10% falsche Geständnisse schuld. Schlimmer ist die Situation noch in den USA. Da sind falsche Geständnisse zu fast 15% der Grund für Fehlurteile. Und da reden wir wirklich oft von Kapitalverbrechen.
15% falsche Geständnisse. Ich finde, das ist eine extrem hohe Zahl. eine Vermutung. Einige wollten den wahren Täter schützen, etwa weil es sich um eine Verwandte, Kinder oder den Geliebten handelt.
Ja, das kommt natürlich vor, klar. Aber heute reden wir wirklich über falsche Geständnisse, die durch hohen Druck in Vernehmungen entstehen und durch falsche Erinnerungen. Wobei es häufig so ist, dass hoher Vernehmungsdruck, also ich rede hier nicht von Folter, sondern von aggressiven Fragetechniken, bei den Verdächtigen zum Einpflanzen dieser falschen Erinnerungen führt.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also Geständnisse in Folge von Gehirnwäsche.
Das würde ich schon so nennen, ja.
In den USA gibt es ja sogar eine offizielle Ermittlungstechnik, die genau das zum Ziel hat, Menschen um jeden Preis dazu zu bringen, eine Straftat zu gestehen. Diese Technik nennt sich Raid-Methode und stammt aus den 1940er Jahren. Sie ist bis heute eine der meistgenutzten Befragungstechniken der US-Polizei.
Also diese Raid-Methode ist wirklich wahnsinnig effektiv. Gleich zu Beginn wird der Verdächtige direkt mit dem Tatvorwurf konfrontiert, oft auch unter Vorspiegelung von falschen Beweisen. Das steht so im Lehrbuch drin, ist also nach Lehrmeinung offiziell erlaubt. Dabei wird die Tat dann entweder minimiert, so nach dem Motto, hey, ist doch nicht so schlimm, was du getan hast, kann jedem passieren, oder maximiert, hey, wenn du jetzt nicht gestehst, kommst du nie wieder frei.
Genau, und was das bezwecken soll, ist natürlich klar, so sollen die psychologischen Barrieren abgebaut werden, also die Hemmung zu gestehen gesenkt werden. Dann werden danach den Verdächtigen Alternativfragen gestellt, Suggestivfragen. Wobei die Antwortoptionen immer ein Schuldeingeständnis beinhalten, also nicht hast du zugeschlagen, ja oder nein, sondern wie hast du zugeschlagen, heftig oder nicht so heftig. Und Andreas, sowas passierte im Fall Rupp?
Also erstmal muss man dazu wissen, dass offiziell diese Raid-Methode in Deutschland nicht angewandt wird. Es gibt dazu auch eine Anfrage im Bundestag, die ist schon ein paar Jahre her. Da hieß es, nein, das machen wir nicht, weil man eben ganz genau weiß, was diese Fragemethode und diese Raid-Methode anrichten kann. Im Fall Rupp ist es aber so, dass wirklich alles darauf hindeutet, dass sie angewandt wurde. Es gibt zwar keine wortlautgetreuen Vernehmungsprotokolle, aber einen Untersuchungsbericht, nachdem eben rauskam, dass diese ganzen Geständnisse falsch waren. Und in diesem Untersuchungsbericht war von Inquisitionsmethoden die Rede. Also die Verdächtigen wurden massiv unter Druck gesetzt, stundenlange Vernehmungen ohne Anwälte. Es fielen Sätze wie, wir können auch anders, es geht um Mord, da dürfen wir das. Im Sinne dieser Raid-Methode ist das klassische Tatmaximierung und dann fiel Geständnis auf Geständnis auf Geständnis.
Aber weiß man denn, ob die Verdächtigen nur gestanden haben, weil sie bedroht wurden? Oder haben die wirklich geglaubt, diese Tat begangen zu haben?
Also ziemlich sicher beides. Diese extreme Detailtreue, wie jeder die Tat geschildert hat, das Beseitigen der Leiche, des vielen Blutes, das spricht dafür, dass die Verdächtigen wirklich daran glaubten, Mörder zu sein, zumindest einige von ihnen. oder dass sie zumindest daran zweifelten, keine Mörder zu sein. Wie so oft in der Psychologie gibt es da eine Grauzone. Aber Tatsache ist, alle wurden von den Polizisten wieder und wieder mit deren Tatversion konfrontiert. Ich sag mal, bis sich die Einzelheiten wie so ein neurobiologischer Parasit in deren Gedächtnis festgesetzt hatten.
Ein neurobiologischer Parasit, was für ein Wort. Dazu gibt es auch ein Experiment aus der Psychologie. Das zeigt, was du eben beschrieben hast, und zwar, wie einfach solche falschen Erinnerungen eingepflanzt werden können. Und zwar haben die Forscher da zunächst die Eltern nach reellen Erlebnissen ihrer, und das muss man dazu sagen, mittlerweile erwachsenen Kinder befragt. Und anschließend haben die Forscher einfach Geschichten dazu erfunden. Dinge, die so nie passiert sind. Zum Beispiel, dass sich die Probanden im Urlaub verlaufen haben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Anne, dass die Eltern Komplizen waren. Eltern stehen für Autorität, die stehen für Glaubwürdigkeit, genau wie die Polizei. Das gibt falschen Geschichten zusätzlich Gewicht.
Die Forscher haben den Versuchsteilnehmern dann die falschen Geschichten erzählt und behauptet, dass diese Infos von den Eltern kommen. Die Studienteilnehmer sollten dann etwas dazu sagen, also wie es dazu kam, dass sie damals in Italien verloren gegangen sind. Und naja, zuerst waren die Teilnehmer skeptisch. Ich meine, die hatten das ja gar nicht erlebt, aber je öfter nachgehakt wurde, desto mehr fingen sie an, Bilder im Kopf zu entwickeln. Und plötzlich entstanden Geschichten zu Ereignissen, die es ja so nie gegeben hatte.
Sag mal, und wie haben die Versuchsteilnehmer dann reagiert, als der Fake aufgelöst wurde?
Na, die waren total schockiert. Es gab welche, die sagten, sie würden sich jetzt fragen, welchen Erinnerungen sie überhaupt noch trauen können.
Also ich muss zugeben, seit diesen Recherchen zu dem Thema frage ich mich das gelegentlich auch und fange schon an, meine eigenen Erinnerungen zu überprüfen. Das geht dir doch sicher auch so.
Ja, und ich habe mich neulich sogar bei einer falschen Erinnerung ertappt. Jedenfalls behaupten das meine Eltern.
Na, dann lass mal hören.
Ja, ich habe sie schon mal erzählt in einem Podcast. Also, ich bin davon überzeugt, bei meinen Eltern im Schlafzimmer stand ein echtes Motorrad. Ich weiß sogar noch, in welcher Ecke es stand und die Farbe des Bodens, ein lila Teppich. Nur behaupten meine Eltern, es stand zwar mal kurz ein Motorrad im Wohnzimmer, aber so ein Ding ist denen niemals ins Schlafzimmer gekommen.
Du könntest schwören, dass es so war.
Ja, also ich schwöre es beim Leben meines Meerschweinchens.
Also, nehmen wir mal an, deine Eltern haben recht. Dann hat dein Gehirn eine Vermischung hergestellt. Das heißt, du erinnerst dich auf der einen Seite an das Motorrad, das war real, und du erinnerst dich an den lila Teppich, auch real. Aber dein Gehirn hat beide Informationen falsch verknüpft.
Ja, so war es wohl. Und um das besser zu verstehen, müssen wir mal einen kleinen Ausflug in unser Gehirn, beziehungsweise in mein Gehirn machen.
Ich bin dabei.
Das dachte ich mir. Also, das Gehirn ist ein Netzwerk aus Milliarden Nervenzellen. Immer wenn wir etwas sehen, hören oder erleben, verknüpft der Hippocampus die Infos aus den Sinnesorganen und gibt sie an die Großhirnrinde weiter. Aber nicht alles gelangt auch weiter ins Arbeitsgedächtnis. Dazwischen ist, wie so eine Art Filter, die Aufmerksamkeit.
Ja, und diese Aufmerksamkeit ist gewissermaßen die Schwachstelle. Denn sie führt dazu, dass unsere Erinnerungen aus vielen einzelnen Fragmenten zusammengesetzt sind und die lassen sich im Nachhinein verändern. Sprich, man kann sie ergänzen oder verfälschen. Unser Gedächtnis speichert also nicht immer eine exakte Kopie der Realität, sondern eine eher individuell konstruierte Version.
Oder um es in anderen Worten auszudrücken, unser Gehirn ist kein Videorekorder, eher so eine Art aufmüpfige Waschmaschine. Es wirbelt Erinnerungen durcheinander, vertauscht sie, färbt sie ein.
Und das Perfide ist, irgendwann fühlt sich die Fantasievorstellung intensiver an als die Realität.
Andreas, kann man denn aus der Kriminalforschung sagen, wer besonders gefährdet ist, so einer Manipulation aufzusitzen?
Das kann man. Also perfekte Opfer sind, und das war auch im Fall Rupp so, Menschen, die keinen besonders hohen IQ haben. Und das Alter spielt eine Rolle. Jugendliche sind wesentlich leichter zu beeinflussen als Erwachsene. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied, nämlich den zwischen Details und dem Kerngeschehen.
Ja, an Details erinnern wir uns in aller Regel nie perfekt. An das Kerngeschehen schon, wenn es gravierend war. Zum Beispiel, wenn wir selbst Opfer einer Straftat wurden. Auch emotionale Erinnerungen sind, zuverlässiger. Die werden auch verfälscht, aber besonders wenn es sich um ein gravierendes Ereignis handelt, können wir emotionalen Erinnerungen eher vertrauen.
Ja, das stimmt, aber umgekehrt, und das ist ganz wichtig, sind emotionale Erinnerungen, die in das Gedächtnis eingepflanzt wurden, wahnsinnig dominant. Das sind manchmal Bilder, die man wirklich kaum noch aus dem Kopf kriegt. Da kommt man manchmal schon in den Bereich der Traumatisierung, wenn zum Beispiel eine Psychotherapie schiefläuft. Ist ein anderes Thema, aber genau in solchen Momenten kann das auch passieren. Wobei ich mich manchmal frage, kann man eigentlich mit Hirnscans, also EEG oder MRT oder so, unterscheiden, ob eine Erinnerung echt ist oder falsch?
Ja, also schön wäre es, aber echte und falsche Erinnerungen kann man auch mit Hirnscans nicht unterscheiden. Sie sehen einfach exakt gleich aus.
Also sollten Polizisten sehr vorsichtig sein, wem sie was glauben. Verglichen mit DNA oder forensischen Beweisen sind Aussagen von Zeugen oder Verdächtigen ohnehin das am wenigsten verlässlichste Beweismittel. Von den korrigierten Schuldsprüchen in den USA sind etwa 70% der Fehlurteile auf falsche Angaben von Augenzeugen zurückzuführen. Das muss man sich mal vorstellen, 70%.
Ja, das ist verdammt viel. Andreas, jetzt musst du zum Ende der Folge hin aber noch erzählen, wie der Fall Rupp denn ausging.
Ja, was Rupp passiert ist, es ist so, 8 Jahre später fand man Rupps Mercedes in der Donau mit seinem vollständigen Leichnam hinterm Steuer, also nicht zersägt. Vermutlich war Rupp einfach zu betrunken zum Autofahren gewesen, sein Tod ein Unfall.
Ja, Andreas, hast du denn ein Learning aus dieser Folge mitgenommen?
Also ich würde sagen, sich selbst hin und wieder in seinem Urteil, auch über andere, zu überprüfen und im Fall eines Konflikts mit der Justiz lieber erstmal den Mund halten.
Das ist doch ein guter Ratschlag zum Ende dieser Folge. Zum Abschluss pflanze ich euch jetzt noch eine Erinnerung ein. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns jetzt, hört nächste Woche wieder rein bei einer neuen Folge Schneller Schlau. Und falls ihr wollt, könnt ihr das PM-Magazin und das Schneller Schlau-Magazin auch am Kiosk kaufen.